Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Herzlich willkommen, liebe FreeFM-Hörer, zur 73. Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, unsere Plattformserie mit Menschen, die am Theater Ulm auf und hinter der Bühne agieren. Wenn wir eines in den vielen Ausgaben und dieser Gesprächsrunden gelernt haben, dann, dass die Wege, die ins Theater Ulm führen, sehr vielfältig sind. Benjamin Junghaus schließt gerade sein Regiestudium an der Akademie der Darstellenden Künste Baden-Württemberg in Ludwigsburg ab. Seit letzter Woche erarbeitet er am Theater Ulm seine Inszenierung von Elfriede Jelineks am Königsweg, die ab dem 9. April 2020 im Podium zu sehen sein wird. Warum er sich für den Weg der Regie entschieden hat, wo der Unterschied für ihn zwischen Film und Theaterbühne am meisten zu merken ist und welche Herausforderungen die aktuelle Inszenierungsarbeit mit sich bringt, das verrät er uns in dieser Sendung. Ich würde mal sagen, zuerst mal einen wunderschönen guten Tag, Benjamin Junghans. Grüß dich.
Hallo.
An seiner Seite ist Dramaturg Christian Stolz bereits zum zweiten Mal hier zu Gast. Heute wird er ganz spezifisch auch Einblicke in Jelineks assoziative Textflächen geben, in der zwischen Tragödie und Groteske, hohem Ton und Vulgarität gegenwärtige und zukünftige Machtverhältnisse sprachlich brillant verhandelt werden. Habe ich jetzt schön abgelesen, ist nicht von mir. Kein leichter Stoff, aber in seiner Vielschichtigkeit durchaus spannend. Wie man sich als Dramaturg durch dieses Sprachdickicht voll von Verweisen auf antike Mythen und Shakespeares Königsdramen zwischen all den Lears und Kreons und Ödipussen manövriert, das darf uns heute sehr gerne der Christian Stolz erläutern. Hallo Christian, welcome back.
Hallo.
Ich habe dich fast nicht wiedererkannt. Du hast eine Verjüngungskur hinter dir, oder?
Okay, das ist interessant.
Nein. Ihr arbeitet derzeit gemeinsam am Königsweg. Ist eigentlich schon auch eine nette Wortspielerei. Ihr seid also gemeinsam am Königsweg. Kanntet ihr euch denn schon vor dieser Arbeit hier in Ulm oder beschnurrt ihr euch aktuell oder arbeitet ihr schon eine Weile zusammen oder wie funktioniert das Ganze?
Also vor Beginn der Konzeption kannten wir uns gar nicht. Wir haben uns praktisch ungefähr von einem halben Jahr kennengelernt und uns seitdem immer wieder getroffen, um über das Stück zu sprechen, um an einer Textfassung zu arbeiten. Genau, also ungefähr im letzten Herbst haben wir uns dann zum ersten Mal getroffen und wild Eindrücke ausgetauscht über diesen mächtigen Text.
Den mächtigen Text, genau darüber sprechen wir in der zweiten Hälfte der Ausgabe. Du hast den mächtigen Text wahrscheinlich vollkommen auswendig gelernt, alle 6 Stunden oder wie lang es ist, und dir das dann zusammengestrichen gemeinsam, also ihr zwei zusammen, oder wie darf ich mir das vorstellen, oder bist du schon mit einer vorbereiteten Version rangegangen?
Ja, wir haben ein halbes Jahr lang jetzt tatsächlich über diesem Text gesessen und wir haben verschiedene Methoden ausprobiert, eine Form von Fassung zu kreieren und sind mit allen unseren Varianten bisher nicht glücklich gewesen und sind jetzt in die Proben gegangen quasi mit einer Textauswahl und probieren die jetzt aus und probieren die an, wie die gesprochen wirken, wie die im Raum sind. Auch sozusagen verschieben sich natürlich einfach nochmal Interessenschwerpunkte in dem Moment, wo man tatsächlich mit dem Schauspiel anfängt zu arbeiten.
Wenn man es dann plötzlich gesprochen hört,
ja,
statt gelesen.
Ja, ja, und dann natürlich auch einfach in eine thematische Auseinandersetzung als Team kommt und dann man nochmal merkt, da und da interessiert uns was mehr, da und da interessiert uns was weniger. Mhm. Und das ist nun bei dem Text, der eben keine Figuren hat, keine Handlung hat, kann man eben nicht so unter den in Anführungszeichen klassischen dramaturgischen Gesichtspunkten eine Fassung machen, die dann eine bestimmte Geschichte erzählt. Sondern es geht dann halt viel um Interessensschwerpunkte letztendlich.
Es ist spannend, wenn du sagst, dass tatsächlich eigentlich keine Handlung hat im klassischen Sinne, allerdings doch Akteure, aber da reden wir nachher auf jeden Fall später drüber. Zunächst möchte ich mich mit dir jetzt auch nach dem ersten Stück heute mal über deine Vita unterhalten. Die Plattform rund um das Theater Ulm einmal im Monat. Und heute ist es wieder soweit. Bei uns im Studio sind zwei Herren, die aktuell an einer Inszenierung von Elfriede Jelineks Königsweg arbeiten. Bevor wir uns über dieses Stück und die Ulmer Inszenierung unterhalten wollen, widmen wir uns dem bisherigen Weg von Benjamin Junghans. Der ist tatsächlich noch gar nicht so episch lange, denn aktuell schließt er gerade sein Regiestudium an der Akademie der Darstellenden Künste in Baden-Württemberg. Ludwigsburg ist sie, genau. War aber bereits am Körperstudio Junge Regie in Hamburg vertreten und hat mit einem Kurzfilm auf dem Bundesfestival Junger Film den Preis für besondere Bildgestaltung abgesahnt, aber der Reihe nach. Du bist Anfang der 90er Jahre in Leipzig geboren. Was sind so deine frühesten Erinnerungen an diese Stadt?
Ui. Meine allererste Erinnerung ist eine Erinnerung an eine Straßenbahn. Ich war als Kind leidenschaftlicher Straßenbahnfahrer. Und
fandst du richtig cool?
Ja, das war mein Hobby.
Ah, okay. Hast du da Monatskarte gleich geschenkt bekommen, als erstes Weihnachtsgeschenk oder so?
Also bis man sechs war, glaube ich, oder bis man in die Schule kam, durfte man kostenlos fahren.
Oh, cool.
Dann hatte ich aber eh immer eine Jahreskarte, weil ich eh immer mit der Straßenbahn zur Schule fahren musste. Und genau, das fällt mir jetzt so spontan als erstes ein, als frühe Erinnerung. Ansonsten denke ich jetzt, wenn ich jetzt in die Stadt komme und alles ist so strahlend und gut saniert und so, denke ich immer an diese Tunnel zurück. Es gab früher damals noch sehr viel einsturzgefährdete Häuser und man lief eigentlich die meiste Zeit gefühlt durch so Gerüsttunnel, die gebaut worden sind, damit man nicht von herabfallenden Ziegeln erschlagen wird.
Also so heißt es, dieses Leipzig eigentlich eher noch ein bisschen so marode im Kopf, war ja auch tatsächlich, du bist Anfang der 90er geboren, glaube 92 oder so, ne?
93, ja.
93, okay, ja, dann bist du in eine Zeit reingeboren, in der Leipzig noch nicht so saniert war wie heute und da bist du durch Tunnel gelaufen. Spannend. Das ist die Erinnerung, die du an Leipzig hast. Du arbeitest heute als Regisseur, Komponist und Autor, also Theater, Film und Hörfunk. Was war denn davon der früheste Einstieg und wer hat dich da in die Hand genommen? Was ist, wenn du rückblickend siehst, was war da so die Erinnerung?
Also der früheste Einstieg ist auf jeden Fall die Musik.
Mhm. Hast du gerne Popmusik gehört oder war es eher Klassik?
Ganz, ganz schlimm klassisch. Ich bin ein ganz schlimm klassischer Musiker.
Oh, ist es wirklich so schlimm?
Nee, aber ich hatte zwischenzeitlich immer mal so eine, oder immer mal wieder so eine Sehnsucht, dass man eigentlich auch so ein cooler Jazzer sein könnte. Oder so. Mhm. Könnte, aber ist halt nicht. Ich hatte auch ein paar Jahre lang Jazzklavierunterricht, aber wir haben uns super verstanden, der Lehrer und ich, aber es war relativ früh klar, dass da aus mir nichts wird.
Der Blick dazu, wenn ihr das da draußen sehen könntet, der ist dieser verschmitzte Blick. Also du bist ja, habe ich gelesen, eben auch als Komponist tätig und du hast gelernt, ein Instrument zu spielen, nämlich Klavier. War das freiwillig?
Ja.
Ja?
Ja, sehr. Ging sehr von mir aus und war auch von mir sehr forciert und ich hatte da aber letztendlich auch das Glück eines sehr verständigen Vaters, der das toll gefördert hat. Ich hatte eben das Privileg, meine ganze Jugend eine ganz tolle Musikausbildung zu haben.
Mhm. War es nur Klavier oder kam dann noch was anderes dazu?
Es war in dem Sinne nur Klavier, es war aber viel Klavier.
Also nur meine ich jetzt nicht,
genau. Und dann später noch gezielt dann Kompositionsunterricht.
Mhm. Das ist dann auch nochmal eine ganz spezielle Sache. Hast du mal mit einer Band oder einem Orchester dann auch gespielt?
Nee, das ist das Traurige am Klavierspielen. Man ist halt allein.
Das ist so groß, ne?
Ja, man kann natürlich auch mit dem Klavieren an. Also ich habe auch mit Leuten zusammengespielt, so Duo-Sachen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, so eine große Team-Erfahrung mit der Musik hatte ich dann tatsächlich erst im Unichor. Also ich habe in Berlin im Philharmonischen Unichor gesungen. Da waren wir dann 180 Leute. Wenn das Orchester noch mit dabei war, nochmal 100 mehr. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Musikerfahrung auch.
Hm. Denke ich mir, ist ja auch dann sicher toll, da mittendrin zu stehen und diesen Klang auch zu hören. Ein anderes Medium, was dich ja bis heute begleitet, was dich dann wohl auch irgendwie geprägt hat, das war natürlich die bewegten Bilder. War das für dich eher Kino? War da eher Kino die Schule oder eher das Fernsehen?
In erster Linie immer das Theater tatsächlich.
Ah ja, okay.
Also weil ich, meine Schule hatte ein kleines Theater und da war ich seit der ersten Klasse, stand ich da auf der Bühne. Und insofern war das Theater immer ein ganz wichtiger Wegbegleiter. Auch so in dieser Frage von ja, darstellender Kunst oder da hat man natürlich als Kind noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber dieser Frage des Erzählens. Das ist im Theater ja häufig ein bisschen wilder und ein bisschen schräger. Und ich glaube, da war das Theater an vielen Punkten so der Begleiter. Hm.
Kannst du dich noch erinnern, was das erste Stück war, in dem du mitgespielt hast? Okay.
Nee, ich weiß noch, dass wir so kleine Fälle getauscht haben. Aber ich weiß nicht mehr, was
du weißt nicht mehr, was es für ein Stück war.
Aber diese Fälle waren sehr weich.
Die war schön, so schöne Erinnerungen. Ja. Weiche Fälle getauscht, ne? Okay. Sind ja die Fälle nicht davon geschwommen, sondern hast sie getauscht.
Genau.
Okay. Und wie lange hat sich das dann gehalten mit diesem Theater an der Schule? Bis zum Ende der Schulzeit, oder?
Ja, also ich war von der Gesamtschule, also ich war bis zur 10. Klasse da und bin dann aufs Internat gegangen. Und da habe ich aber auch weiter Theater gemacht.
Also im Internat gab es dann quasi auch wieder Schauspieler. Und ich bohre jetzt trotzdem nochmal nach, weil du hast gesagt, klar, es war letztendlich immer das Theater, das dich geprägt hat, aber du bist ja jetzt doch auch ein bisschen beim bewegten Bild gelandet. Also wenn es drum ging, wenn du heute an Film denkst, gab es da denn noch irgendwas, was so ein bleibendes Ding für dir hinterlassen hat? Irgendwie Filme, die du besonders geliebt hast oder ein Genre, das du besonders geliebt hast?
Wir haben angefangen, da war ich glaube ich 12 oder so, mit Freunden zusammen Filme zu machen, so im kleinen Rahmen. Und da waren wir immer ganz fasziniert von so Krimi-Grusel-Horrorgeschichten, sage ich mal. Damit ging das glaube ich los.
Mit viel Kunstblut und so.
Mit viel, viel Ketchup. Ja, genau. Und dann hatte ich noch ein bisschen einen anderen Einstieg und das ist, glaube ich, deshalb, warum ich das auch immer alles mit dem Theater verbinde. Meine Theaterlehrerin damals hat auch für den MDR gearbeitet und hat mich dann letztendlich auch weiter lanciert, sowohl zum Kika, wo ich dann mal gespielt habe, auch in so Fernsehproduktionen, als auch eben zum Synchronsprechen. Das heißt, ich habe dann eben über diese Theater-AG, wo ich war, letztendlich dann auch Jobs als Synchronsprecher und als Schauspieler im Film bekommen. Und dadurch sind diese Medien dann für mich auch noch so
entdeckt.
Habe ich die dann da so entdeckt.
Hast du da so englische Serien oder sowas synchronisiert, oder?
Ja, also viele amerikanische, viele osteuropäische Kinderfilme auch. Und teilweise auch, aber die Rolle habe ich nicht bekommen. Aber das war das lustigste Casting. Da ging es darum, dass ein Kind bei In aller Freundschaft synchronisiert werden sollte, weil es bei den Dreharbeiten zu stark gesächselt hat.
Also, du hast es dann nicht gemacht, aber immerhin, ne, es ist eine nette Information. Ne? Du bist jetzt heute am Theater tatsächlich, wie war denn der Ausbildungsweg dahin? Also du hast gesagt, Hochschule hast du dann gemacht und was kam dann danach? Musst ja irgendwas gelernt haben, damit du heute am Theater gelandet bist. Oder studiert haben, so meine ich es.
Ja, ich habe direkt nach der Schule ein freiwilliges kulturelles Jahr gemacht, am Nationaltheater in Weimar. Und ich glaube, das war so ein bisschen dann nochmal eine andere Berührung mit dem, ja, mit so einem Stadttheater als Betrieb. Das fand ich irgendwie aufregend. Bin dann zum Studieren nach Berlin gegangen, habe deutsche Literatur studiert und Geschichte. Also so eine geisteswissenschaftliche, literaturwissenschaftliche Ausbildung. Und da war dann aber irgendwann auch der Wunsch da, nicht nur akademisch zu arbeiten, sondern auch sich ja praktischer mit Literatur zu beschäftigen. Und da war dann ein Regiestudium eigentlich ein auf eine Art logischer nächster Schritt.
Und das ist das, was du gerade aktuell tust, ne? Wenn ich das richtig sehe. Stehst jetzt sogar kurz vor dem Abschluss. Wann ist es soweit und was musst du dafür noch abliefern?
Also exmatrikuliert werde ich Ende September, das ist fix. Mein Abschlussprojekt wird allerdings noch eine ganze Weile dauern. Ich mache also jetzt nach der Produktion hier in Ulm, Kombiprojekt aus einem Film und einem Hörspiel. Und das wird erst im Sommer produziert und mit der ganzen Postproduktion wird das vermutlich noch mindestens bis Ende des Jahres, werde ich damit noch zu tun haben.
Okay. So, ich würde sagen, jetzt machen wir mal kurz nochmal Musik und dann reden wir mal schon über die Sachen, die du bisher so abgeliefert hast. Die Plattform auf der 102,6 MHz. Wie jeden Monat haben wir einmal Gäste aus dem Theater Ulm hier bei uns im Studio. Heute sind das zwei Herren, die aktuell beide Hand in Hand an einer Inszenierung von dem Stück Am Königsweg arbeiten. Christian Stolz und Benjamin Junghans. Mit letzterem haben wir gerade über seine Beweggründe und Anfänge unterhalten. Jetzt reden wir mal konkret über die Arbeiten. Du warst mit einem anscheinend biografischen Projekt beim Köber-Studio Junge Regie vertreten. Jetzt musst du uns bitte mal als allererstes erklären, was ist denn das Köber-Studio Junge Regie, damit wir es auch kapieren.
Das Köber-Studio ist ein, also die Körber-Stiftung veranstaltet
das. Vielleicht einfacher.
Genau, also die Körber-Stiftung macht das Ganze. Die veranstaltet ein Treffen, kann man das vielleicht nennen, von Produktionen aller staatlichen Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum, die einen Regiestudiengang haben. Die dürfen alle eine Produktion zum Körber-Studio entsenden. Und die werden dann dort im Laufe einer Woche alle gezeigt und besprochen und diskutiert und man lernt sich kennen und so weiter und so fort. Und am Ende gibt es dann auch einen Preis und eine öffentliche Jury-Sitzung und das ist natürlich alles ganz aufregend.
Ja, okay. Und da hast du ganz gut abgeschlossen. Das war also am Thalia Theater Hamburg lief das dann. Das Projekt hieß Verlust. Ich habe gesehen, wieso Projekt? Das klingt jetzt nicht nach einem klassischen Theaterstück, sondern eher nach einem Experiment. Oder was war das dann tatsächlich?
Ja, ich habe das mit ganz alleine entwickelt mit mir. Es war eine ganz verrückte Probenzeit. Ich wollte
mit dir.
Das, ja, genau. Ich wollte das ganz gezielt mal ausprobieren, was passiert, wenn ich ganz alleine arbeite. Das ist passiert im Theater ja nicht so häufig und habe also eine ganze Probenzeit lang mit mir alleine in der Kammer gesessen. Und die Idee war, eine Liste zu machen mit all den Dingen, die ich in meinem Leben verloren habe. Und dann wurde diese Liste, habe ich diese Liste, dann war die Frage, ja, was ist eigentlich, was gehört da alles drauf auf diese Liste? Gehören da nur Gegenstände drauf? Gehören da auch Erinnerungen drauf? Gehören da auch Personen drauf? Und irgendwann gab es dann eine sehr lange, sehr komplexe Liste über alles, was ich in meinem Leben bisher verloren habe.
Und das hast du dann in Form eines One-Man-Stückes abgearbeitet?
Der zentrale Vorgang des Ganzen ist, dass ich das in einer Registrierkasse, in alles in einer Registrierkasse eingebe und sozusagen den totalen Wert meines Verlustes berechne.
Okay.
Das sind etwa 17.000 Euro, ist gar nicht so viel.
Ah. Aber immerhin in Euro gerechnet. Ne?
Ja, das war dann tatsächlich, kam dann in den Probenzeiten auch auf, ob man die damaligen Markpreise in Mark benennt oder ob man die umrechnet oder, ja.
Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, dass du auch für den Hörfunk arbeitest. Erzähl mir mal darüber, was hat es eigentlich mit dem Hörfunk bei dir auf sich?
Also ich habe, wie gesagt, bis zum Stimmbruch. Nach dem Stimmbruch kamen keine Aufträge mehr. Als Synchronsprecher gearbeitet.
Ach, das war die Sache, okay.
Und dadurch hatte ich so einen ersten Draht, zum Mikrofon und zum Tonstudio und habe dann später angefangen, kleine Hörspiele zu schreiben, habe dann auch mal eins produzieren können, eben dann in Weimar am Theater und habe seitdem immer mal wieder in verschiedenen Kontexten fürs Radio gearbeitet, habe dann auch im Redaktionspraktikum am Deutschlandfunk gemacht und mache seitdem manchmal kleine Beiträge für die und kleinere Hörspielsachen so.
Macht dir auch Spaß? Schreibst du die dann auch selber?
Ja.
Ja, okay. Ja. Mich würde jetzt noch ein anderer Aspekt, ich arbeite mich gerade an allen deinen Stärken ab. Mich würde jetzt nämlich auch der Aspekt interessieren, dass du auch komponierst. Wie dürfen wir das vorstellen? Machst du Auftragsarbeiten? Schreibst du heimlich Ballermann-Hits für andere oder vertonst du ausschließlich deine eigenen Arbeiten auf der Bühne oder im Film? Oder wenn du komponierst, was tust du?
Also viel Komposition oder wie viel ästhetische Produktion passiert natürlich einfach nur aus Spaß an der Freude oder aus eigenem Ausdrucksbedürfnis. Ich sage manchmal so lapidar, ich habe angefangen Regie zu studieren, um mir selber Aufträge als Musiker zu geben. Also ich mache natürlich viele Musiken für Theaterstücke oder Filme oder Hörspiele von mir selbst. Mhm. Und habe da auch immer viel Spaß dran oder finde das auch eigentlich immer nochmal so einen aufregenden anderen Zugang zu überlegen, ja, welche Form von Soundebene gehört da dazu und was macht das mit der Erzählung?
Und wie arbeitest du da? Nur mit dem Klavier oder auch mit Synthes? Oder?
Mit allem Möglichen. Also das Klavier ist, sag ich mal, für mich immer das Ausgangsinstrument, weil es das ist, was ich am besten beherrsche. Aber letztendlich, wenn ich habe jetzt auch angefangen, Musiken für andere, also für Produktionen von KollegInnen zu machen. Und dann ist es einfach immer eine konzeptionelle Frage, um welche Instrumentierung geht es da, welche Stimmungen, welche Musik ist da gefragt und dann wird dementsprechend geguckt, ob dann eher was für Gesang geschrieben wird oder was Elektronisches, ja.
Okay. Dann möchte ich aber trotzdem jetzt nochmal vom Film reden. Den hast du mir vorher schon ein bisschen entzogen, zumindest ein kleines Stückchen. Aber in deiner Vita taucht ein Kurzfilm auf, der trägt den Titel Keimzelle. War das bisher der einzige Film, den du abgedreht hast oder gibt es da noch mehr in deiner Filmvita zu entdecken?
Da gibt es noch mehr zu entdecken, aber ich würde sagen, Keimzelle ist der einzige Film bisher, der auf so einer Form von professionellem Niveau gedreht wurde. Mhm. Also, oder ja, so ein subprofessionelles Hochschulprojekt, sag ich mal, wo aber auf einer an der Filmhochschule wird ja dann Professionalität schon quasi gespielt. Mhm. Und die gespielte Professionalität ist ja dann auch schon nah an dem, was es wirklich mal wird. Oder zumindest im Verhältnis zu den Sachen, die ich vorher gemacht habe, die sehr klar, sage ich mal, von ihrer ästhetischen Form her sehr stark ersichtlich Laienproduktionen sind, wo aber doch auch irgendwie Projekte dabei sind, die mir total am Herzen liegen. Also wir haben 2014 einen zweistündigen, dreisprachigen experimentellen Spielfilm gemacht. Das ist eine ganz schöne Zumutung, aber wir hatten eine ganz großartige Zeit mit diesem Projekt. Und
also ihr hattet eine gute Zeit. Du denkst, Zuschauen ist eher schwer.
Ich glaube, ich hatte viel positive Rückmeldung tatsächlich auch vom Publikum. Okay. Ich glaube, da sehen alle auch so ein bisschen was anderes drin in dem Film. Mhm. Genau, es ist halt sozusagen ja letztendlich dann auch eine andere Form von Produzieren. Mhm. Ob man jetzt eben einen Film produziert mit so einem professionellen Anspruch, damit man den auf bestimmten Festivals zeigen kann oder. Oder ob man irgendwie sagt, hey, wir haben hier irgendwie dieses Drehbuch ausgearbeitet und das, wir finden das thematisch aufregend und wir rufen jetzt Leute an, ob sie Bock haben, irgendwie 2 Wochen zusammen mit uns in den Wald zu fahren und was zu machen. So.
Bleiben wir bei dem Thema Festival und Sen. Du hast am Bundesfestival Junger Film den Preis für die besondere Bildgestaltung gewonnen. Das klingt jetzt nicht nach einer goldenen Palme für den besten Film, aber wie ist der Preis zu bewerten, beziehungsweise was bewertet er denn konkret? Also was ist denn damit gemeint, besondere Bildgestaltung?
Das ist in erster Linie ein Preis für den Kameramann. Sehr verdient auch. Mhm. Und da geht es letztendlich um die Frage, wie wird bildnerisch erzählt? Also wählt man, wie wir jetzt in dem Falle zum Beispiel, große Weitwinkelobjektive, die quasi das Ganze wie man so Gemälde eigentlich produziert? Oder macht man so ganz irre Bewegungen im Kamerafluss oder so? Also darum geht es letztendlich. Und wir haben uns in der Konzeption damals viel entschieden, sozusagen die Welt als statisch zu begreifen und die Figuren müssen in die Welt reinkommen. Das heißt, wenn die Figuren blöd stehen, dann haben sie im Bild keinen Kopf oder so. Also das Bild ist extrem statisch und erzeugt dadurch stellenweise ganz, ganz lustige Perspektiven.
Okay.
Also ja.
Wäre denn Kino oder TV für dich eine Option, wenn du jetzt fertig bist mit deinem Studium? Und wenn ja, was würdest du dir dann so am liebsten drehen?
Ja, erstmal will ich mein Abschlussprojekt drehen.
Habe ich jetzt schon zu weit gegriffen?
Nee, also das ist auf jeden Fall natürlich auch eine Perspektive. Das gehört für mich auf jeden Fall auch so in das Interessenspektrum rein, was die Zukunft angeht. Und ja.
Ja. Jetzt mach sie erstmal, okay.
Genau, jetzt gerade schreibe ich an dem Drehbuch und das reicht erstmal.
Gut, dann würde ich sagen, reicht erstmal. Lassen wir an der Stelle jetzt auch mal stehen, weil wir haben ja noch einen zweiten Gast hier. Der Christian ist ja hier bei uns und wir machen jetzt quasi einen kleinen Musikbreak und dann widmen wir uns mal der Arbeit, an der ihr im Moment am Theater Ulm gemeinsam arbeitet. Die Theaterplattform wie immer einmal im Monat und genau heute und jetzt ist es wieder soweit. Bisher haben wir mit Benjamin Junghans geplaudert, er ist der Regisseur. Jetzt wenden wir uns dem Dramaturgen des Stücks zu. Der war schon mal bei uns im Studio zu Gast und zwar auch in dieser Sendereihe. Heute bist du quasi unser Jelinek-Beauftragter. Nochmals hallo, lieber Christian, schön, hallo, dass du da mal da bist. Christian, du bist als Dramaturg gemeinsam mit Benjamin an der Ulmer Inszenierung des Stücks am Königsweg, von Elfriede Jelinek beteiligt. Tatsächlich werden wir heute etwas machen, was wir eher selten tun. Wir wenden uns einmal dem Stück, seiner Autorin und den besonderen Herausforderungen, die dieses Werk für euch bereithält, zu. Fangen wir doch mal ganz von vorne an für alle Unwissenden und zur eventuellen Wissenslückenfüllung. Wer ist denn diese Elfriede Jelinek, die 2004 den Literaturnobelpreis erhalten hat?
Ja, wir haben auch ein bisschen über Elfriede Jelinek recherchiert. Also sie ist eine Schriftstellerin, gebürtig aus Österreich. Sie schreibt schon seit einigen Jahrzehnten nicht nur Theaterstücke, sondern auch zum Beispiel Prosa oder Essays, aber eben überwiegend oder sehr viele Theaterstücke. Ein ganz bekannter Titel von ihr ist Wolkenheim zum Beispiel, das auch heute noch oft uraufgeführt wird. Damit hatte sie auch ihren Durchbruch im Theater. Und sie beschäftigt sich sehr oft mit Geschichte, mit Mythen, mit einem Begriff ja von Natur, von einer heile Natur auch im kulturgeschichtlichen Sinne gedacht. Sie hat damit sehr oft angeeckt, wurde im eigenen Land als Nestbeschmutzerin bezeichnet, hat auch für, glaube ich, ungefähr 2 Jahre ein Aufführungsverbot, das war ungefähr um 2000, ihre Stücke in Österreich auferlegt, das wurde dann, hat sie selbst wieder aufgehoben, aber sie spielt auf jeden Fall oft mit, ja, brisanten geschichtlichen Themen und gräbt in den Wunden. Zum Beispiel hat sie in einigen Stücken die Verstrickung der Österreicher mit der NS-Geschichte aufgearbeitet, also Themen, die durchaus anecken oder ja, die erstmal eine heiße Wunde sind.
Okay, dann sind wir jetzt schon mal ein bisschen schlauer. Jetzt hat diese Dame also immens viele Stücke geschrieben. Ich habe da mal so reingeschaut, das hat ein ganz schöner Katalog. Und eines davon nennt sich Am Königsweg, welches hier am Abend von Präsident Trumps Wahl zu schreiben begonnen hat, habe ich gelesen. Wer hat das jetzt ausgesucht? Du ja wahrscheinlich nicht, sondern dein Kollege. Aber wieso gerade dieses Stück von dir? Ist das vielleicht eher eine Frage an dich?
Tatsächlich habe ich das Stück nicht ausgesucht, sondern das Theater ist mit dem Vorschlag auf mich zugekommen.
Ah ja, okay.
Also insofern kann man die Frage tatsächlich an den Dramaturgen richten, weil der...
Okay, dann bin ich ja doch richtig gelandet bei dir, Christoph.
Von der konkreten Entscheidung kann ich nicht sagen. Das sind ja Planungen, die auch schon lange zurückgehen. Ich bin auch noch nicht so lange am Theater. Aber für mich ist dieses Stück auf jeden Fall, gehört aktuell natürlich auf einen Spielplan und ist auf jeden Fall lohnenswert, sich damit zu beschäftigen und es anzuschauen, weil das Theater heute, finde ich, eine Theaterzeitschrift hat sehr gut geschrieben, so im Sinne von, dieses Stück ist praktisch das Stück der Stunde. Es hat praktisch die Gegenwart, die Widersprüchlichkeit der Gegenwart, aber nicht nur die Gegenwart, sondern das Königtum, das Herrschertum, das Präsidententum schon in eine lange Vergangenheit sozusagen verlängert, hat es in einen Text gegossen. Also die Gegenwart, wie wir auf sie blicken, in einen Text gegossen. Das finde ich einfach so passend dran. Also ein Stück, das überhaupt nicht behauptet, irgendetwas mundgerecht einem präsentieren zu können, sondern die Gegenwart in all ihrer Komplexität einem, ja, darstellt und in einem wuchtigen Text um die Ohren pfeffert.
Wuchtiger Text, gutes Stichwort, mörderumfangreiches Werk, das vorgelesen in seiner, ich habe es vorher schon mal erlebt, seiner epischen Länge brilliert. Der Bayerische Rundfunk hat es mal eingesprochen, hat dafür 6 Stunden gebraucht. Wie geht der Dramaturg an eine solche Textmenge ran?
Ja, das ist auf jeden Fall bei Jelinek ganz besonders. Ich habe mich im Studium schon mal ab und zu ein bisschen mit Jelinek, mit Texten von ihr beschäftigt, jetzt zum ersten Mal wirklich länger und wir haben uns immer zusammen damit beschäftigt von Beginn an, haben den Text ungefähr im vergangenen Sommer zum ersten Mal beide gelesen, haben uns dann eben ganz oft getroffen, darüber gesprochen und uns auch oft eben diese Frage gestellt, wie geht man damit um, weil man hat 93 Textseiten vor sich und es sind ja nicht in Figuren aufgeteilte Texte, wie jetzt bei einem ganz klassischen Theaterstück, sondern wirklich ein Fließtext mit ein paar Absätzen, die man aber auch nicht immer ganz trauen kann. Also es sind eigentlich nochmal viele, viele Unterabsätze in diesen gesetzten Absätzen. Ja, und dann fragt man sich, normalerweise hat man ja eine Textmasse und macht Kürzungen oder Überarbeitungen. In diesem Fall ist es ja wirklich ausufernd und
der Weg dahin für uns war eigentlich schnell, man kann diesen Text nicht irgendwie richtig oder gut kürzen oder irgendwie ja in eine Form bringen. Man muss eigentlich eine Haltung dazu entwickeln und sich fragen, welche Themen der vielen, vielen hundert Themen in diesem Text interessieren einen. Und dann wählt man eigentlich aus nach bestimmten, wir haben es Schneisen genannt. Also wir haben praktisch erstmal Schneisen in diesen Text geschlagen und haben praktisch ja ein Destillat erstmal daraus entwickelt. Das hat sich jetzt auch wieder verändert. Also wir hatten erstmal so einen Versuch einer Fassung, also wie man das so macht. Man kommt zu einer Konzeption, 6 Wochen vor Premiere, legt erstmal einen Text hin, an dem man noch arbeitet. In diesem Fall haben wir wirklich erstmal den Text im Kompletten dann hingelegt, haben mit den Schauspielerinnen und Schauspielern viel darüber gesprochen und sind jetzt eigentlich dabei, praktisch von einem leeren Blatt wieder auf etwas zu gehen, also praktisch den umgekehrten Weg, ein bisschen, ja, uns wirklich zu gucken, was interessiert uns dann und was können wir aus diesem Text ziehen, was bauen wir auf und was verstehen wir vielleicht auch gar nicht, aber was ist wert zu sprechen und darzustellen.
Da seid ihr jetzt quasi mitten oder nur noch gar nicht so mittendrin, ihr seid dann relativ am Anfang jetzt mit den Schauspielern. Nun sind Texte von Elfriede Jelinek selten leichte oder seichte Literatur, du hast es ja auch schon angeschnitten, und stecken voller Verweise auf antike Mythen, Shakespeare'sche Königsdramen. Wie geht man damit um? Hast du versucht, hier ein wenig Struktur zwischen all den Lears und Ödipussen walten zu lassen? Oder besser gesagt, werde ich als durchschnittlicher literaturbewandter Zuschauer denn überhaupt schlau aus dem Stück?
Das ist eine Frage bei einem Jelinek-Text, also was, ja, wenn man den hört oder sieht oder auch nur liest, was sieht man für sich daraus? Ich würde sagen, für die Beschäftigung in der Theaterarbeit damit versucht man natürlich erstmal, sich so viel wie es geht erstmal zu entdecken, was in dem Text steckt. Das ist ja auch immer gar nicht so einfach, erstmal zu entdecken, wo kommt das her, was sie dort nennt, was sie zitiert, weil es ja wirklich auch oft ein Strudel ist. Also sie vermischt ganz viele verschiedene Zeiten, Mythen, Stoffe miteinander. Ich würde sagen, als Zuschauerin, als Zuschauer geht es weniger um das Verstehen. Also wenn man natürlich etwas entdeckt oder man daran anknüpfen kann und natürlich soll sich auch über die Bildebene ein Verständnis von diesem Text, eine Haltung erzählt. Ich würde aber sagen, ganz viel funktioniert auch über das Fühlen, über Assoziationen. Es ist ein Textrausch, an dem man aber immer wieder intuitiv praktisch andocken kann. Mhm. Also wir lesen ja Nachrichten, wir nehmen die Gegenwart auf und haben ein bestimmtes Verständnis von der Vergangenheit. Und ohne dass man jetzt irgendwie ein bestimmtes Wissen mitbringen muss, kann man in diesem Text ganz viel nachfühlen und erahnen, was für eine riesige Dimension damit aufgemacht wird. Und ich glaube, das ist schon mal etwas sehr Wichtiges. Und wenn das irgendwie zu einem weiteren Nachdenken darüber anregt, ist, also finde ich, schon mal eines der vielen Ziele erreicht.
Die Plattform auf Radio Free FM. Wir sind schon fast am Ende. Unsere Gäste sind heute Christian Stolz und Benjamin Junghans aus dem Theater Ulm, Dramaturg und Regisseur. Und wir reden gerade, sind mittendrin, ein bisschen das aktuelle Stück von Elfriede Jelinek, was wird's? Am 9. April hat es Premiere. Wie ihr da rangegangen seid. Ich tauche jetzt mal ganz kurz ein. Achtung, hier kommt der neue König. Es ist ein Satz, der am Anfang steht. Ich weiß nicht, ob der bei euch auch am Anfang steht. Der Sieger, der Vorkämpfer, der Anführer, der Gewinner, der Vater, der Erlöser, der Gott viele Namen trägt, der gerade gewählte König, doch wie er wirklich heißt, wird nie direkt angesprochen. Donald Trump ist Anlass, aber nicht Essenz des Stückes. Wie geht ihr in eurer Inszenierung mit dieser Figur, mit dieser Trump-Figur um?
Ich glaube, Trump ist auf jeden Fall präsent, auch sozusagen natürlich in den thematischen Diskussionen. Die Idee war aber, sich tatsächlich an dem Bild, was Jelinek für Trump gefunden hat, eben als König, oder das als, ja, als eine Bildebene zu nehmen, anhand derer man bestimmte Themen abarbeitet. Und dem sind wir gefolgt und da gab es einen sehr lustigen Zirkelschluss. So viel kann ich vielleicht verraten. Wir haben das Bild des Königs dann eben als, ja, erstmal wie so eine absolutistische Königsfolie gesehen und sind dann auf die Recherche gegangen von absolutistischen Schlössern, wie sieht das aus, welche Möbelstücke stehen da und so weiter und so fort, um dann später festzustellen, also eigentlich um eine andere Ebene zu finden als Trump, eine andere Erzählebene, und haben dann aber später festgestellt, dass Trumps Inneneinrichtung genau diese absolutistischen Schlösser zitiert, also dass er sich quasi eigentlich genau in diese Form von Tradition stellt. Das war dann irgendwie sehr interessant. Das ist natürlich eine Form von Neureichtum, oder was heißt Neureichtum, aber sagen so eine etwas, ja, natürlich nicht historische, sondern eher so ein bisschen geschmacklose Variante, die man da aus Trumps Wohnzimmer kolportiert bekommt. Aber ja, aber diese Verquickung ist natürlich absolut interessant.
Stück ist, wie typisch für Jelineks Werk, eine Gratwanderung zwischen Tragödie und Groteske. Das findet sich auch gerne mal in ihren Regieanweisungen, habe ich gelesen. Da steht nämlich auch zu lesen, sie hätte am liebsten Figuren aus der Muppet Show. Wie lest ihr solche Regieanweisungen? Kermit und Miss Piggy zusammen mit Donald Trump wäre ja durchaus unterhaltsam, könnte ich mir vorstellen. Das hat ein Regisseur 2018 in St. Pölten bei der österreichischen Uraufführung bereits tatsächlich realisiert. Gute Idee?
Kann ich nicht sagen. Ich habe die Inszenierung nicht gesehen. Prinzipiell kommt es auf den Zugriff an, den man damit findet. Für mich ist die Ansage halt in dem Falle sehr, dass Jelinek nochmal sehr klar markiert, dass das Stimmengewirr, was sie dort aufmacht, ganz viel mit einer Form von Medienoberfläche zu tun hat. Mhm. Und dass da Stimmen durcheinander quaken, die vielleicht auch keine natürlichen Stimmen sind oder die
Puppen okay, also auch da so, dahingehend, also, dass genau. Auch so gemeint ist. Okay. Christian, wie bist du mit diesen Anmerkungen umgegangen, als du dich dem Text gewidmet hast? Die stehen ja da anscheinend, also so habe ich es zumindest nachgelesen, anscheinend tatsächlich Anmerkungen von ihr mit drin, wie sie das Stück gerne in Anführungszeichen hätte. Oder wie bist du damit umgegangen? Hast du es erstmal ausgeblendet oder hast du es sehr ernst genommen?
Ich finde bei Jelinek, bei dieser Regieanweisung oder bei den Regieanweisungen sehr spannend. Das ist ja weniger wie bei vielen anderen Stücken, dass sie schon mal ein konkretes Bild aufruft, als dass sie, wie Benjamin eben sagt, also eine Art Assoziation einem oder eine Folie fürs Lesen eigentlich gibt. Und im Falle von Jelinek kann man das gar nicht beiseite schieben, weil eine von den Regieanweisungen ist auch, es sind alle sind blind. Das ist das Grundprinzip, alle sind blind. Und es gibt manche Blinde, die setzen sich eine Krone auf und andere versuchen mit einem blinden Stock sich durchs Leben zu tasten. Und dieses zum Beispiel so ein Prinzip oder so ein Bild ist ja einfach sehr spannend, dass man darauf in den Text liest, und das ist auch wie eine Art Schlüssel, um diesen Text zu lesen. Deshalb ist natürlich in dem Sinne unmögliche Regieanweisungen, aber ja, es fasst eigentlich sehr gut dieses Überbordende zusammen und gibt dem Ganzen, wenn ich mir auch mit diesem Kermit vorstelle, ohne dass es Kermit sein soll, wenn das so eine Art Kermit-Figur diesen unglaublich fein austarierten und hochkomplexen Text spricht, macht das natürlich auch ein bisschen frei und lockert irgendwie und gibt so eine gewisse Trash-Perspektive auch auf.
Okay. Was bei kaum einer Jelinek-Inszenierung fehlt, ist das in den Texten stets mit eingeschriebene Autorinnen-Ich. Jelinek reflektiert ihre eigene Stimme, die aussichtslos im Namen der Opfer spricht, stets mit, das habe ich jetzt wieder so abgelesen, das merkt man dann auch, ne? Sie gehört den Toten von Fukushima oder Kaprun, den Opfern des Nazi-Terrors oder den Mittelmeertoten. Taucht sie auch bei euch auf im Stück?
Die Ich-Stimme in diesem Text ist auch sehr stark und auch ein stark emotionaler Punkt, finde ich, weil sie bringt eine Melancholie und trotzdem eine Kraft und ein Aufbegehren rein. Es ist eine Stimme, die stark mit sich ringt. Es gibt Formulierungen wie "Wir haben ausgewortet", und sie spricht dann oft von einem, ja, von Schriftstellern, die ausgewortet haben, denen das Wort abgeschnitten wird. Aber im Prinzip ist das für uns auch eine Triebfeder in diesem Text, wovon sie auch spricht, sich das Wort nicht abschneiden lassen. Und wenn man verstummt, dann gibt man praktisch dem Herrscher das Wort und nimmt nicht mehr daran teil, ihm etwas entgegenzusetzen. Also das Nicht-Verstummen und dass sie auch nicht verstummen will und zwischen vielen Widersprüchlichkeiten gefangen ist, zwischen Aufbegehren oder Nicht-Aufbegehren, den Stift niederlegen, aber nein, den Stift doch in der Hand behalten und weiterschreiben. Das ist ganz viel in dieser Ich-Stimme drin. Und das gibt diesem, ja, sehr mythologischen und oft eher abstrakten und sehr tagespolitischen, gibt das irgendwie nochmal so einen ganz anderen Drive, weil man merkt, da ist eine Schriftstellerin oder eine Ich-Stimme oder eine Seherin, das ist ja auch alles oft vage, die ein bisschen etwas auch über uns erzählt und wie wir eigentlich auf Welt blicken und wie man im Alter auf Welt blickt und mit so einer großen Weisheit.
Okay. Ja, da kommt was auf uns zu. Kein leichter Stoff, aber in seiner Vielschichtigkeit durchaus spannend. Ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und wir können und wollen natürlich hier und heute nicht den gesamten Text analysieren und erläutern. Schaffen wir auch gar nicht. Dazu soll es ja dann auch noch im Theater Platz haben. Premiere ist am 9. April. Gespielt wird im Podium unten. Was passiert bis dahin noch bei euch so in den nächsten Wochen? Was steht denn so auf der Agenda?
Oh.
Oh.
Ja, ich mache das immer wochenweise. Also es steht auf der Agenda erstmal tatsächlich einen Weg zu finden, diesen Text zu sprechen. Der Text selbst ist tatsächlich, also die Sätze selbst, sage ich jetzt mal, sind gar nicht besonders kompliziert. Es ist jetzt keine gereimte Sprache, wo man erstmal irgendwie wie sich mit einem Gedicht nähern muss. Aber das große Durcheinander der Stimmen braucht natürlich, also ist extrem komplex in der szenischen Umsetzung. Mhm. Was davon ist situativ, was davon ist irgendwie abstrakter? Wie unterscheidet man das? Welche Haltungen findet man da für Figuren? Was entwickelt man da eigentlich? Und da stehen wir gerade ganz am Anfang, okay, und schauen erstmal, was uns da begegnet. Und ja, das...
Ja, wir sind gespannt, was uns begegnet. Ja. Tatsächlich, der Blick auf die Uhr sagt mir nämlich, ich hätte jetzt gern noch weiter mit euch geplaudert und ich glaube, mir wären da noch ein paar Fragen eingefallen. Aber wir sind tatsächlich am Ende der Stunde angekommen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Das war die Plattform auf der 102,6 MHz. Wir waren im Gespräch mit Christian Stolz. Vielen Dank. Und Benjamin Junghans, schön, dass ihr da wart. Ich würde sagen, toi 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 für die Premiere und viel Spaß noch beim Entwirren des großen Textes und beim Einproben. Das war die Theaterplattform im März 2020 und die Nummer 73. Unsere Gäste waren heute aus dem Theater Ulm. Wir hören uns wieder bei der nächsten Plattform am Theaterplattform am 20. April am Moderatorenmikrofon. In der letzten Stunde war Rainer Markus Walter und der wünscht euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Tschüss.
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 Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.